Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengesetzt, um mal wieder zum Alltag überzugehen. Schluss mit der Zombie-Viren-Apokalypse. Wir kehren zurück zu unserer angefangenen kleinen Serie über die Alt-Right. Heute mit einem lang schon angekündigten Thema, das dadurch, dass es so lange angekündigt war, auch ein bisschen ausufernd geworden ist. Es geht um das Thema, ob es vielleicht auch auf Seite der Linken Probleme und Fehler gibt, ob die Linke vielleicht zu leicht zu trollen ist oder ob sie vielleicht Leute doch ein bisschen in die offenen, integrativen Arme der Alt-Right, Alt-Light vielleicht treibt. Das sind Fragen, die uns auch ein bisschen schwerfallen, weil wir uns beide durchaus als Teil der Linken beschreiben würden. Und wenn wir heute vielleicht Sachen sagen, die Alt-Right-Leuten gefallen, dann gefällt uns das natürlich überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen gruselig. Deswegen
das
haben
Letzte,
wir uns,
was ich möchte, ist, dass ich denen auch noch gefalle.
Ja, deswegen haben wir uns vielleicht auch ein bisschen davor mit Freude drücken können. Aber heute ist es soweit. Wie gesagt, ausuferndes Thema. Wir wollen aber versuchen, runde am Konkreten das Abstrakte zu zeigen. Was ein sehr abstrakter Satz ist. Was wir konkret ja damit meinen ist, wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, 3 Stück. Und wir haben bestimmte Punkte, die wir an jedem dieser Beispiele dann aufzeigen wollen. Jedes dieser Beispiele wird einen unserer Punkte schwerpunktmäßig behandeln.
Naturgemäß hat er aber natürlich auch immer Aspekte des anderen mit dabei.
Richtig, so ist das in der Geisteswissenschaft. Und am Ende hoffen wir, dass wir dem damit so viel Struktur gegeben haben, dass das auch für euch irgendwie greifbar wird, was wir so erzählen wollen.
Ja, wir haben einfach immer noch beide ein bisschen so den Verdacht, dass die Linke in großen Teilen auch einfach ein bisschen zu humorlos ist. Und die Weltrevolution einfach zu ernst. Darüber kann man keine Späße machen.
Richtig. Und es könnte ja wen verletzen und das ist dann irgendwie ein großes Problem und das führt zu gewissen Konsequenzen. Womit wir keinesfalls dafür plädieren wollen, dass man sich permanent rüpelhaft und rücksichtslos einander gegenüber verhalten sollte.
Nein, aber ich finde, das ist ein gutes Stichwort, das du damit eigentlich auch gegeben hast. Das Bemühen, sich rücksichtsvoll zu verhalten.
Mhm.
Ja, integrativ sein zu wollen, annehmen zu wollen, nicht ausgrenzen, sondern aufnehmen. Und das ist auch, wo von meiner Seite aus die Sympathie für viele der linken Positionen eigentlich ist, dass sie offener ist, möchte ich schon sagen. Ja, sie haben gute, nette Ideen, die das Zusammenleben angenehmer machen könnten. Und da war jetzt sehr viel Konjunktiv mit dabei. Es war sehr hypothetisch alles.
Richtig.
Denn was wir dabei beobachten, ist erschreckenderweise häufig das Gegenteil. Und ich meine damit nicht Treffen. Keine Ahnung, wie zum Beispiel die Bremer Antifa, die um die Ecke ihre Niederlassung hatte. Wir meinen nicht solche Projekte, sondern das, was wir im Internet oder in den Debatten mitkriegen, wo Grabenkämpfe stattfinden, die so dermaßen verhärtet sind, dass es nur noch ihr und wir, Freund und Feind, richtig und falsch am Ende gibt, so dass das eher zu einer Art von Gesinnungskrieg wird, bei dem es am Ende, möchte ich fast sagen, wie man auch immer so schön sagt, nur Verlierer geben kann.
Ja. Außer vielleicht die Alt-Right.
Ja, der lachende Dritte sozusagen.
Mhm. Natürlich reicht es, glaube ich, nicht, Teile der linken Scheiße zu finden, um sofort zu einem Nazi zu werden. Aber vielleicht würde etwas integrativer zu sein, durchaus gewissen Anliegen zuträglich sein. Wir sind immer noch zu unkonkret. Lass uns ein Beispiel hervorzerren.
Fangen wir damit an. Ich denke auch, dass es dafür Zeit ist.
Wir haben das Ganze in 4 Punkte aufgeteilt, die wir in jedem der Beispiele klar machen wollen. Das sind erstens Cancel Culture, zweitens Consent Culture, drittens Oppression Culture und viertens PC Culture. In unserem ersten Beispiel werden wir uns schwerpunktmäßig mit dem Begriff der Cancel Culture beschäftigen, obwohl die anderen sich da auch, wie wir das schon angekündigt haben, vor etwa gefühlt einer Minute
immer wieder reinschleichen.
Unser Beispiel für Cancel Culture ist ein YouTube-Kanal von Natalie Wynn, einer mittlerweile Frau, früher mal Mann. Man konnte das ist relevant, weil man das auf YouTube beobachten konnte und es sich auch um die ganze Trans-Diskussion und so weiter in genau diesem Milieu der Linken abspielt.
Sie spricht also nicht nur drüber, sondern sie ist auch Teil dessen, worüber sie spricht letztlich.
Richtig, richtig. Und man konnte ihre Transition wirklich mehr oder weniger auf YouTube beobachten, auch wie sich ihr Gesicht verändert, wie sich ihr ganzer Körper verändert. Das konnte man fast live mit ansehen. Sie ist einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, weil sie Philosophin ist.
Ja, viele Punkte von unserer Seite.
Definitiv aus den Geisteswissenschaften stammt. Und sie macht sehr kontroverse Video-Essays, wo sie immer verschiedene Positionen zu Wort kommen lässt und auch nicht immer eine völlig klare Stellung am Ende bezieht. Wie das wir Philosophen so machen. Sie trägt Argumente vor in so einer Art platonischem Dialog, könnte man fast schon sagen.
Ja.
Auf YouTube in sehr moderner Form. Sie ist extrem witzig, hat einen sehr, sehr schrägen Humor und genügend Selbsthass, als dass ich sie wirklich, wirklich nur gern haben kann. Und ihr ist es jedenfalls passiert, dass sie gecancelt war und sie hat ein sehr, sehr großes Video dazu gemacht. 1 Stunde 40, heißt auch irgendwas mit Canceling oder Cancel Culture. Sehr, sehr empfehlenswert. Worum es im Grunde geht, ist, sie hat ein ihrer Video-Essays gemacht und hat dort ein Zitat sprechen lassen von jemand anderem, nämlich einem Transmann namens Buck Angel. Buck Angel ist wohl sozusagen erste Generation trans und war eine von den Personen, die das ganz stark normalisiert hat und nach vorne getragen hat und so weiter. Ist Pornodarsteller, wurde bekannt als The Man with a Pussy. Und der hat sich kritisch geäußert zu NBs. NBs ist das Kürzel für Non-Binary. Also Leute, die sich nicht mehr in der binären Geschlechtsdefinition befinden wollen, sondern etwas dazwischen sind.
Also es muss ja nicht ein bestimmtes sein. Häufig finden wir in der Gegend ja auch die Position Gender is a Spectrum.
Ja.
Ja, es gibt sozusagen nicht zwei Pole und einen undefinierten Bereich dazwischen, sondern es gibt eine unendliche Variation.
Richtig.
Und ein Thema, über das wir zu gegebenem Anlass vielleicht noch einmal mehr sprechen werden, aber für den Moment wollen wir es nur dabei belassen.
Genau, und dem stehen die Leute gegenüber, die im Binären verbleiben. Das sind natürlich auch gewisse Transleute, die gehen von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann.
Und für die macht das auch sehr viel Sinn.
Diese Position nennt sich Transmedicalism mittlerweile. Und man muss körperliches Unwohlsein, man muss Dysphoria haben, um trans zu sein, ist auch die Aussage dahinter. Und die NB-Leute sagen, nee, ich kann auch meine Geschlechtsidentität einfach so anders wählen wollen. Warum denn nicht?
Die Transmedicalisten sind auch gerne Leute, von denen wir sonst sagen, die fühlen sich im falschen Körper geboren. Ja,
ja, ja. So, aber obwohl Richtung das auch, das? Auch nicht alle sagen, aber im Grunde wollen sie genau zum anderen Geschlecht wechseln. Das heißt, sie befinden sich im Binären. Das ist gar nicht so relevant, aber das sind so die Parameter, in denen wir uns bewegen. Auf jeden Fall hat Natalie jemanden in einem Video beschäftigt, der kontrovers ist.
Das ist der entscheidende Punkt, an dem sich am Ende alles entzündet.
Dadurch wurde dann nicht nur cancelt alles, also auf Twitter ist das passiert, cancelt alles, was Natalie macht. Guckt euch das nicht mehr an, Natalie ist ein furchtbarer Mensch, weil sie mit solchen Leuten zusammenarbeitet, ist sie auch eine von denen.
Ja, und canceln heißt in diesem Moment vor allen Dingen, schaut euch das nicht mehr an, arbeitet nicht mehr mit ihr zusammen, ich habt keinen Kontakt mehr mit ihr.
Richtig, das ist dann das, was als zweite Eskalationsstufe gefolgt ist, dass auch Leute angegriffen wurden, die irgendwie Kontakt mit ihr haben. Nicht mal Leute, die an dem Video mitgearbeitet haben, sondern einfach nur Leute, die irgendwie mit ihr befreundet sind.
Ja.
Oder mit ihr Videos gemacht haben oder was weiß ich. Auch von denen forderte man eine Entschuldigung und eine öffentliche Distanzierung, dass sie sie kennen.
Und das ist unter YouTubern ja durchaus üblich. Die kennen sozusagen ja auch ihre Kollegen und die arbeiten noch häufiger mal mit denen zusammen. Mal vor der Kamera, mal machen sie eher im Hintergrund irgendwie Arbeiten, aber da kommt es halt zu vielfältigen Kooperationen zwischen den Leuten. Das heißt, es hat nicht einfach nur die Forderung, rede nicht mehr mit denen, breche die sozialen Kontakte ab, sondern das heißt auch, wenn das ein Unternehmen für die Leute ist, womit sie Geld verdienen, beende einen Teil deiner Geschäftsbeziehung.
Ja, es geht bei Cancel Culture im Grunde nicht darum, Positionen zu verändern von Leuten, sondern darum, sie niederzumachen, sie zum Feind zu erklären und nicht darum, sie zum Nachdenken zu bringen. Das ist genau das, was in diesem Moment klar wird. Natalie hat dann erstmal still geworden, hat gar nicht gesagt, hat ihre Positionen überdacht, hat dann aber auch einfach sehr klar in diesem Video gestellt, sie hat nichts gegen non-binary persons. Sie war, bevor sie ihre Transition hatte, hat sie sich selber als non-binary identifiziert.
Richtig, sie erwähnte das.
Und hat natürlich in Videos auch Positionen eingenommen von Transmedicalists. Aber sie ist da und spricht halt verschiedene Rollen. Und dann wurden auf jeden Fall irgendwelche Tweets, die sie irgendwann mal gemacht hatte, selbstverständlich aus dem Zusammenhang gerissen. Und sie wurde halt zur absoluten Unperson erklärt. Und alle Leute, die mit ihr gearbeitet haben, haben auch wirklich auch ganz viele Subscriber verloren. Und im Grunde wurde aus ihr ein unglaubliches Monster gemacht, schlimmer als ein Nazi. Und das ist ein Phänomen, sie hat dann lustigerweise vor allem aus einem Aufsatz zitiert, der aus den 70ern kommt.
Ja, man könnte ja im ersten Moment glauben, das sei so ein Twitter-Phänomen. Ja. Ja, einer mit kurzen Aufmerksamkeitsspanne, kurzen Texten, wo einfach nur Statements reinpassen.
Ja.
Aber nein, in diesem Buch aus den 70ern, 60ern,
ja,
hat sie Stellen zitiert, die Logik und Dynamik durchaus sehr gut eingefangen haben und eigentlich auch beschrieben haben, was ihr passiert ist.
Ja, was auf jeden Fall klar wird, ist, dass es diesen offenen Raum, um irgendwie etwas zu lernen, den die Linke sonst immer behauptet zu haben und bereitstellen zu wollen, indem sie Safe Space und sonst was ist, dass der vielleicht an vielen anderen Stellen nicht wirklich existent ist.
Ja.
Also, dass es eine Meinung zu geben scheint, eine Linie, und die muss vertreten werden und die ist 100% moralisch korrekt und alles andere ist des Teufels.
Und das ist ja auch so die Pointe, die wir am Ende beobachten können dabei. Was ich in ihrem Essay ganz interessant fand, sie hat mehrere Stufen der Cancel Culture eigentlich ausgemacht. Sie beschreiben den Weg von dem, was konkret passiert ist, hin auf eine sehr abstrakte Ebene. Also, das wäre jetzt von Natalie hat mit dem Pornodarsteller zusammengearbeitet und er hat ihr ein Voice-Over gesprochen. Ja, das wäre sozusagen die allererste Ebene der Beschreibung dessen, was passiert ist. Aber durch Abstraktion, essentialistische Zuschreibung und diese Haltung, dass es kein Vergeben geben kann, das, was du auch gerade eben ganz kurz beschrieben hast, kommt es dazu, dass am Ende nicht mehr etwas Schlechtes passiert ist oder etwas Kritikwürdiges vielleicht passiert ist, wobei ich das in diesem Fall auch für fragwürdig halte, dass das überhaupt der Fall war. Aber am Ende sind die Personen schlecht. Die Ereignisse sind per se schlecht. Ja, Natalie ist jetzt eine böse Person. Sie hat nicht nur etwas Schlechtes getan oder etwas getan, womit Leute nicht einverstanden sind. Denn das ist, glaube ich, erst mal, was passiert ist. Daraus wurde dann, sie hat etwas gemacht, das nicht gut ist. Und aus dem, sie hat etwas gemacht, das nicht gut ist, wird, sie ist böse. Wir haben also eine unglaubliche normative Aufladung in dieser Situation drin. Und ich habe vor einiger Zeit, ich war überrascht, der ist auch mittlerweile schon 2 Jahre alt, einen Artikel in der Zeitung gesehen, den ich mir beiseite gelegt hatte. Und der Autor stellt sich darin die Frage, wie kommt es eigentlich zu dieser Unmenge an rechtem und linkem Gejammer? Ungefähr so sagt er das auch. Er nennt es ein Gejammer. Und seine These finde ich ganz interessant, dass er zumindest für die Linke sagt, es handelt sich in großem Maße um eine Form moralischer oder normativer Selbstüberforderung. Ja, sie machen das, was man auch sprichwörtlich sagt, ja, der Weg zur Hölle ist durch gute Vorsätze gepflastert. Und die Idee dieser Selbstüberforderung finde ich durchaus ganz gut, denn was passiert, wenn die Leute überfordert sind eigentlich? Sie verteidigen es nur noch umso verbissener in diesem Moment, weil es doch richtig ist. Was bei Überforderten, glaube ich, schnell mal passiert oder in einer überforderten Situation, die Perspektive verengt sich. Wir können nur noch, es geht dann um gut, richtig, wahr, falsch, Freund, Feind. Ja, wir kommen bei sehr binären Sachen am Ende an, weil die Anspannung so groß ist, dass nicht genug Gelassenheit bleibt, die Existenz eines anderen anzunehmen, ohne darin eine Provokation für das eigene zu sehen.
Ja, und das ist ein Problem, vor allem für einen Haufen von Leuten, die behaupten, die Weltoffenheit mit Löffeln gefressen zu haben.
Ich muss gerade an die bunt und vielfältig Plakate denken, die es immer wieder zu sehen gibt, die
Ja.
ja sehr freundlich sind. Aber wir haben irgendwas zwischen diesem Plakat, das Freundlichkeit ausstrahlen soll, und dem, worüber wir eben gesprochen haben.
Es tut mir leid, aber das ist einfach nicht Vielfalt. Das ist doch viel näher an Orthodoxie dran. Es ist an ganz seltsamen Wahrheitsbegriffen, die jeder von diesen Leuten ablehnen würde, nämlich an extrem harten Wahrheitsbegriffen. Beziehungsweise sie sind wahre Moral sozusagen. Was ja eigentlich noch furchtbarer ist und nicht zum Aushalten. Ich verstehe das Problem, meine ich, was da immer wieder ist, weil man will ja das Richtige tun. Aber das kann es doch echt nicht sein. Tut mir leid.
Machen wir doch mal etwas, das wir in der Philosophie Principle of Charity nennen. Für argumentative Zusammenhänge jetzt sozusagen für die Psyche einer Person. Versuchen wir sowas mal, ja? Da ist also jemand, der sich mit dem Verhalten eines Menschen konfrontiert sieht, das er als moralisch fragwürdig wahrnimmt oder auch ablehnt. Und möchte ich häufig mit solchen Menschen zu tun haben, bei denen ich regelmäßig dieses Gefühl habe? Muss ich sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Nicht so richtig. Hab ich aber trotzdem, ich ganz persönlich jetzt in diesem Moment, ein Bekannter von mir, der in meiner Sportgruppe mit ist, verhält sich nicht gerade so, dass ich ihn unbedingt meinen besten Freunden vorstellen möchte. Gerne einmal. Ich habe ihm auch irgendwann schon einmal gesagt: Mensch, was du da machst, wenn ich dich meinen Freunden vorstellen würde, ich könnte mich am Ende bei denen nicht mehr blicken lassen. Wenn wir jetzt aber zusammen weggehen, und das heißt mit einer Gruppe von Jungs, ja, sagen, lass uns doch dieses Wochenende mal noch ein Bier trinken gehen, sage ich dann, nein, ich komme nicht mit, weil er dabei ist? Verzichte ich deswegen auch gleichzeitig auf all die anderen sozialen Kontakte? Nein, das tue ich natürlich nicht. So wichtig ist er auch einfach nicht, dass ich sagen würde, dafür gebe ich auch alle anderen auf. Und meine Werte oder mein Unwohlsein kann ich in diesem Moment nicht für so ernst nehmen, dass ich sie, ja, über meine Art von sozialer Gesundheit stellen würde. Selbst wenn die Leute es nicht gut finden, etwas mehr Gelassenheit täte ihnen da vielleicht gar nicht schlecht. Oder auch die vielbeschworene Toleranz.
Vielleicht einfach auch mal fragen, wie Leute auf die Sachen, die sie sagen, kommen. Also ich werfe ja immer wieder den Philosophen vor, schon seit Jahren, dass sie nicht mehr imstande sind, eine eigene Position einzunehmen, ganz oft.
Das stimmt, das
Weil
tust du.
sie immer nur eine Aneinanderreihung von Positionen sehen. Das führt natürlich immer nur quasi einmal durch ihr Feld, alles andere verstehen sie nicht, aber das ist auch erstmal egal, das kann auch ruhig sein, das ist dann auch okay. Aber was man dort halt lernt in der Philosophie, ist genau das, und das würde vielen sehr, sehr gut tun. Nicht, dass man das immer zwangsläufig lernt, aber Philosophie, ein Studium der Philosophie bietet genau diese Möglichkeit, einfach verschiedene Argumente und Positionen wahrzunehmen und sie irgendwann vor allem auf ihre Interessantheit hin wahrzunehmen. Ah, okay, das erscheint mir also als ein völlig abstruser Gedanke. Erklär mir mal, wie kommst denn du darauf?
Das ist aber anscheinend irgendwas, da können nicht alle gleichzeitig gut mit. Ich habe irgendwann einmal mich mit unseren Erstsemestern unterhalten, ein kleines bisschen früher. Und häufig ging es halt für mich auch um die Frage, wie reagieren die Leute wohl auf Philosophie? Und irgendwann bin ich an folgendem Punkt angekommen. Leuten, denen Antworten sehr wichtig sind, werden in der Philosophie unglücklich werden.
Ja.
Menschen, die mit der Spannung vieler Fragen ausgehen können, und damit meine ich nicht, wie so, das ist aber spannend, sondern damit meine ich die Spannung im Sinne von die Anspannung, die damit einhergeht, nicht für das eine und nicht so richtig für das andere sein zu können, weil beides so seine Haken hat und an anderen Stellen gutes Erklärpotenzial, das läuft nicht reibungslos. Das ist nicht glatt geschmirgelt. Es ist sehr grob und passt häufig nicht. Ich habe eher den Eindruck irgendwann gehabt, in der Philosophie suche ich mir eher aus, welchen Sack von Problemen ich lieber mit mir rumschleppe. Es geht nicht darum, dass diese Position besser ist, sondern häufig meine ich, sie vertritt Positionen, die ich gut finde, und die Probleme, die damit einhergehen, mit denen kann ich leben. Also in einem theoretisch, akademisch, menschlichen Sinn, ja? Das halte ich für die besseren Probleme zu haben, anstatt die die andere Position hat.
Naja, es ist aber etwas, was man zu einem gewissen Grad trotzdem, glaube ich, lernen kann. Vielleicht hat man nicht ganz so viel Spaß dran wie du und auch manchmal Probleme damit. Ich musste da für mich auch ein bisschen reinfinden, aber ich hatte immer diesen Moment von Spannung und Interesse an einem Gedanken, dem ich vielleicht nicht im ersten Moment zustimme. Aber ich meine, alle Leute sollten mal mit Gedanken und Argumente denken, denen sie nicht zustimmen, konfrontiert sein. Das ist eine gute Sache und eine gute Übung. Und wenn man ein wirkliches Interesse hat, den anderen zu verstehen. Natürlich, ich brauche auch nicht jeden scheiß Nazi zu verstehen, aber jemanden, der eine slightly different Position zu meiner hat, der kann doch nicht sofort mein Feind sein. Vielleicht hat er einen Grund dazu. Vielleicht irre ich mich ja auch. Oder vielleicht habe ich ja auch einen bestimmten Aspekt nicht bedacht. Weil genau das kommt dabei raus, wenn man so einen, ja, perspektivisch orientierten Wahrheitsbegriff quasi hat, der in der Linken ja durchaus en vogue ist. Also keiner von denen würde sagen, es gibt die eine Wahrheit, sondern all solche komischen Sachen wie, das ist ja immer alles eine Vielheit und was weiß ich.
Als gute Postmodernisten sollten Sie doch davon ausgehen.
Richtig, aber es läuft halt auf einen ekligen Wahrheitsmoralbegriff hinaus. Und sowas ist nicht schön. Wahrheit und Moral zusammen und dann auch noch, es darf nur eine geben und alles andere ist der Feind. Wenn sowas dabei rauskommt, und es gibt genügend Beispiele dafür, seit mindestens den 70er Jahren, wahrscheinlich schon vorher, das ist nicht gut. Das ist einfach irgendwie echt keine gute Idee.
Um noch mal kurz auf Natalie zu sprechen zu kommen, so die beiden Sachen, die du mir von ihr bislang gezeigt hast. Ich habe nicht mal den Eindruck, sie ist polarisierend genug, um eine dermaßen radikale Gegenreaktion zu provozieren. Ja, Leute, die sehr polarisierend sind, bei denen kann ich verstehen, wenn Leute ähnlich polarisiert darauf reagieren. Das ist Teil des Plans, sich polarisiert auszudrücken. Aber nein, das ist sie nicht. Sie hat unterschiedliche Positionen, die sie erwähnt und sagt manchmal selber, ja, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, aber ich persönlich, mir sagt das halt mehr zu, zum Beispiel, ja?
Also sie ist eine der klügsten öffentlichen Stimmen, die die Linke momentan hat. Dieser ganze politische YouTube-Diskurs, der ja sehr viel auf Seiten der Rechten ist, die klügste Gegenstimme oder wenigstens eine der klügsten, mindestens unter den Top 3, ist Natalie Wynne, ContraPoints. Hundertprozentig, diese Frau hat so unglaublich viele Leute auch von ihren Alt-Right-Einstiegen weggekriegt durch ihre Videos, weil sie sich halt auf kluge Art und genau auf diese Art damit auseinandersetzt und tut somit tatsächlich etwas. Und genau die wird zum Feind und zur Unperson erklärt. Also wenn da nicht irgendwie was völlig schiefgelaufen ist, dann weiß ich nicht. Mittlerweile geht's auch wieder und sie ist jetzt und so weiter. Aber warum muss sowas passieren? Das ist scheiße und es kann jederzeit wieder passieren. Und irgendwas, es liegt halt nicht an Twitter. Man kann sich immer schön rausreden mit, ja, es ist halt Twitter. Ja, Twitter ist krass. Definitiv. Aber die Prozesse, die da passieren, sind nicht neu.
Ja, vielleicht ist das das, was man davon mitnehmen kann. Vielleicht ist, also Twitter ist sozusagen die neue Fassade, die neue Oberfläche, was da passiert. Aber die sozialen Dynamiken und Prozesse, die dort stattfinden, die sind älter und brauchen nicht Twitter.
Und wenn wir solche Bedingungen haben, unter denen innerhalb des linken Diskurses gearbeitet werden muss, dann ist es schwierig, noch irgendeine Form von Humor zu zeigen, was Natalie durchaus sehr, sehr gut schafft. Aber wie gesagt, auch regelmäßig dafür aufs Maul bekommt, aber bisher nicht so weitgehend wie das. Wenn die gesamte Zeit über ein ich fühle mich nicht gut dabei, ich fühle mich dadurch angegriffen und was weiß ich ist. Und nicht aus irgendeinem Argument heraus, sondern nur aus Meinung und Reflex heraus, weil das falsch ist und deswegen der Feind und mich selber angreift.
Als Person, nicht meine Meinung, sondern als Person.
Dann geht es im Grunde um Gefühle und Befindlichkeiten. Dann ist es unglaublich schwierig, noch Humor zu haben. Und das setzen wir als Teaser fürs nächste Mal. Denn nächstes Mal wird es genau um die Probleme, die das hat, was wir mit dem wunderbaren Begriff Konsensculture überschrieben haben. Herr Mayer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für die hervorragende Überleitung und für das Gespräch.
Ich freue mich auf nächstes Mal.